Wir haben sehr viel gesprochen über Rechtfertigung, Gnade, all diese Dinge und dass wir das durch den Glauben Jesu Christi sind. Wir haben uns bisher so gut wie gar nicht befasst mit der anderen Seite, das auch zu den Grunddingen des Glaubens gehört, nämlich die Lehre auch vom Gericht. Vom ewigen Gericht sogar, sagt die Schrift. Wir dürfen auch nicht Schriftstellen ausklammern, von denen es heißt, nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, werden das in das Himmelreich kommen, sondern nur die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, werden in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und ich empfehle es euch einfach auch mal, weil ich lese mir das auch als Lektüre zwischendurch, wenn ich es mal so benennen darf, Petrusbrief, Judasbrief. Da heißt es, es gibt in der Gemeinde viele Menschen, sie sind dabei, sie leben in der Gemeinde, aber sie haben keine Beziehung zu Gott. Sie leben in der Gemeinde, gewissermaßen mit der Gemeinde, aber sie leben ihr Ding, ihr Leben. Und da steht geschrieben, für diese ist die äußerste Finsternis aufgehoben. Auch das, er spricht es zu Gläubigen. Ich glaube schon lange nicht mehr an diese These, die mal irgendjemand verbreitet hat, einmal gerettet, immer gerettet. Weil mein Jesus sagt mir etwas anderes. Mein Jesus sagt etwas anderes. Und wir müssen uns diese Dinge anschauen, ehrlich anschauen, auch im Licht des Heiligen Geistes und sie auf unser Leben beziehen. Weil wir müssen ja mal sehen, es ist ja voll krass. Jesus sagt, am Ende der Zeit werden viele zu mir kommen und sie werden sagen, Herr, wir haben in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, wir haben Kranke geheilt, wir haben prophezeit, wir haben all diese Dinge getan. Und Jesus sagt, ihr Übeltäter, geht von mir weg, ich kenne euch nicht. Ja, was haben sie denn gemacht? Sie haben Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt, prophezeit. Und Jesus sagt, ihr kommt aber nicht rein. Ich habe euch nie erkannt. Ich habe niemals mit euch eine Beziehung haben können. Ich konnte mit euch nicht leben. Ich meine, das sind Worte, die Jesus gesagt hat. Wenn jetzt Herbert Ehrecke sie geschrieben hätte oder gesagt hätte, dann könnte man das ja noch in Frage stellen. Aber diese Dinge kommen aus dem Munde unseres Erlösers. Sie kommen aus seinem Mund. Und wir müssen uns auch mit solchen Texten und mit unserem Leben und unserer Beziehung zu ihm auseinandersetzen. Was mich beschäftigt, so seit einer guten Woche und hat sich dann am Donnerstag hat es dann seinen Höhepunkt gehabt. Ich hab gesagt so, also ich hatte einen soften Text eigentlich so für heute Abend gedacht, so der das lieblich formuliert. Und als wir am Donnerstag unsere Mitarbeiterhauszelle hatten, da sagte jemand aus der Hauszelle, sagte, also für mich ist es so, wer liebt, gibt alles. Da habe ich alle meine Überschriftsversuche, die ein bisschen zarter klingen, aber das klingt ja auch noch zart, was jetzt steht, die habe ich dann weggestrichen und habe mir das aufgeschrieben. Wer liebt, gibt alles. Wer liebt, gibt alles. Wer nicht liebt, gibt auch nicht. Wer liebt, gibt alles. Und das ist das Thema heute Abend. Wer liebt, gibt alles. Und ich glaube, dass Gott zu uns sprechen möchte und Dinge in unserem Leben vertiefen, verankern möchte. Wir schauen in die Bibel rein und wir sehen dort, dass Jesus beim Tempel sitzt und schaut, wie die Leute ihr Opfer bringen. Lukas 21, 1-2. Er blickt da aber auf und sah die Reichen ihre Gaben in den Schatzkasten legen. Er sah aber auch eine arme Witwe, zwei Schärflein dort einlegen. Also ich sehe hier, ich habe es überschrieben, diesen Vers, wer liebt, gibt alles, sein komplettes Leben. Wir werden das gleich auch nochmal noch näher anschauen. Aber Jesus schaut und er sieht, Leute geben dort, sie legen in den Opferkasten hinein. Und da sieht er eine Witwe, die kommt mit zwei Schärflein, heißt das. Wenn du in deine Bibel reinschaust, Münzen, Währungseinheiten und so weiter der damaligen Zeit, dann stellst du fest, dieses Schärflein, was hier beschrieben wird, das war die kleinste römische Münzeinheit. Man kann so sagen, was ist unsere kleinste Einheit ist, 1 Cent. Also sie hatte 2 Cent, sage ich mal. Und da sage ich, niemand verachtet 2 Cent. Vor allem, wenn du ein Brötchen kaufen willst und die 2 Cent fehlen, dir kriegst du sie nicht. Kriegst das Brötchen nicht. Es sei denn, jemand ist besonders gnädig mit dir. Aber du kriegst es nicht. Und wenn du zum Metzger sagst, fehlen 2 Cent, dann schneidet er dein Action wahrscheinlich ab, damit die 2 Cent nicht verloren gehen für ihn. Aber sie gab das. Und dann heißt etwas, Jesus sagt etwas dazu, weiter in Vers 3 und Vers 4, Lukas 21, und er sprach, in Wahrheit sage ich euch, dass diese arme Witwe mehr eingelegt hat als alle. Denn alle diese, er bezeichnet alle die da, und Jesus sprach da laut, er hat da nicht gesagt, ich muss das jetzt sagen, dass keiner mitkriegt, nicht, dass wir Ärger kriegen. Denn alle diese haben von ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben, diese aber hat aus ihrem Mangel heraus den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte, eingelegt. Griechisches Bios, kommen wir gleich noch drauf. Sie, diese anderen haben gegeben aus dem Überfluss, ja, das kann ich noch leisten, mir zu geben. Aber sie, diese Frau, sie hatte danach nichts mehr. Sie gab das, was sie noch hatte, auch zum Leben. Ihren kompletten Lebensunterhalt legte sie rein. Man befasste sich letzte Woche in Idea Spektrum mit dem Thema, was sich Prominente von einer Predigt vorstellen. Oder wie stellen sich Prominente eine richtige Predigt vor? Theo Lehmann, ein Evangelist in der evangelischen Landeskirche, hat dann dieses Ganze auf 2 Fragen reduziert. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Theo Lehmann, jemand schon mal gehört hat. Theo Lehmann, er sagte, was die Predigt betrifft, da muss man 2 Fragen stellen. Aufgrund der Predigt, wer hat sich bekehrt? Also sprich, wer hat sein Leben verändert? Also, erste Frage, wer hat sich bekehrt? Die 2. Frage bei einer Predigt muss lauten, wer hat sich beschwert? Wenn beide Fragen mit Nein beantwortet werden, dann ist die Predigt nichts wert. Also ich freue mich heute Abend über solche, die umkehren und über solche, die sich beschweren. Denn immer, wenn sich jemand beschwert, dann weiß ich, ich habe deinen eiternden Stachel getroffen. Denn sonst würdest du dich nicht beschweren. Und dann gibt's noch die paar, ja, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so glatt sind. Ja. Nein. Also, diese gab alles, denn alle haben aus ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben. Diese aber hat aus ihrem Mangel heraus den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte, eingelegt. Ich sagte, das Thema heute Abend ist, wer liebt, gibt alles. Lebensunterhalt, das Wort heißt Bios, bedeutet Leben, ist aber nicht wie Zoe. Bios bedeutet also auch Leben, aber nicht wie Zoe. Leben als Lebensprinzip von Geist, Seele und Leib. Bios, von dem zum Beispiel das Fremdwort Biografie herkommt, es bezieht sich auf die äußeren Erscheinungsformen wie die Dauer, die Mittel und die Art des Lebens. Also im Grunde genommen ist Bios, wenn es heißt, sie gab ihren ganzen Bios hin, dann heißt es, sie gab ihren Geist, ihre Seele, ihren Körper, ihre Finanzen, ihre ganze Existenz hatte sie Gott übertragen. Sie sagt, egal was in meinem Leben ist, egal was in meinem Leben geschieht, egal was mir passiert, eins ist klar, mein komplettes Leben gehört uneingeschränkt, ohne Vorbehalte Gott und nicht mehr mir selber. Das bezeichnet das. So, sie hat also alles. Und deshalb sagt Jesus ja auch, diese aber hat aus ihrem Mangel heraus den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte, eingelegt. Sie war eine Person, die ihr ganzes Leben hineinlegte in Gott und sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ihr habt ja alle Cleansing durchgemacht und ich höre immer wieder Stimmen und das juckt mich dann besonders an meinem Zeh. Und dann muss ich immer gucken, dass der Zehennagel sich nicht rollt. Dass Leute sagen, also ich habe Cleansing durchgemacht, aber das hat mir nichts gebracht. Ganz einfach, weil du weiter gottlos leben willst. Deshalb hat es dir nichts gebracht. Weil Cleansing sagt, du kannst nicht mehr leben, wie du bisher gelebt hast. Das sagt Cleansing. Cleansing sagt, so kannst du nicht mehr weiterleben. Das sagt Cleansing. Es gibt dir einen Weg, wie du aus deinem Ding, was dich zerstört, rauskommst. Das sagt dir Cleansing. Was haben wir? Einen der Schlüsselverse, den wir bei Cleansing hatten, ist, dafür ist er gestorben, ein für alle Mal gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selber leben. Dafür starb Jesus. Haben wir gelesen. Ihr, die jetzt noch frisch in Cleansing seid, habt das noch frisch in Erinnerung. So, also, er starb, damit die, die leben, sprich du und ich, nicht mehr sich selber leben, sondern für den, der für sie gestorben ist. Für den leben wir. Die Frage ist, leben wir für ihn oder leben wir uns selber? Dann hast du keinen Anteil an dem Tod und der Auferstehung Jesu. Weil du kannst nicht Anteil haben wollen an der Auferstehung, wenn du nicht tot bist. Nur ein Toter hat ein Anrecht auf Auferstehung. Wenn du auferstehen willst, musst du vorher sterben. Du kannst nicht auferstehen wollen und dein altes Leben leben wollen. Geht nicht, das muss erst sterben. Und beerdigt werden. Selbst die Taufe hat mir nichts gebracht. Ich wurde unter Wasser getan. Mich hat er sogar eine halbe Sekunde länger untergehalten, hat aber nichts genützt. Ja, ganz klar. Du hast deine ganze Seele und alles zugehalten, hast gesagt, meinen alten Sündensack, den halte ich fest, bloß nicht absaufen lassen. Und du kamst aus dem Wasser raus, nass und mit dem alten Sündensack. Es wird Zeit, dass du ihn beiseite schaffst. Schaff ihn weg. Er starb, damit die, die leben, nicht mehr sich selber leben, sondern für Gott leben. Sie gab alles. Haben wir unser ganzes Leben, unser Geist, Seele? Herr, bestimmst du, was meine Seele will? Was meine Gefühle? Jetzt. Also da hat er mich aber in meine Gefühle verletzt. Halleluja. Danke für diese Beschwerde. Ich freue mich darüber. Denn dann weißt du, wenn dich etwas verletzt, da muss Tod rein. Da muss Tod rein. Weil wenn du gestorben wärst, würde es dir nichts ausmachen. Dann wärst du gestorben. Wir hatten gerade vor anderthalb Wochen, zwei Wochen fast ist jetzt her, eine Beerdigung. Du kannst den Toten kneifen, du kannst ihn mit dem Hammer hauen, der sagt nichts. Warum? Weil er tot ist. Tot. Und Gott sagt, jeder, wer mir nachfolgt, nehme sein Kreuz auf sich, wie er. Er nahm das Kreuz auf sich und starb. Jesus sagt, wenn du mein Jünger sein willst, nimm das Kreuz auf dich und stirb. Kreuz aufnehmen heißt, ich höre auf zu leben, von da an bin ich tot. Du musst sehr überlegen, will ich das Kreuz aufnehmen oder nicht? Und dann stirbst du. Ich auch. Wir. Da haben wir jemand anders. In Lukas 18, 21, Vers 23. Jemand erhielt die Gebote ein, behielt aber auch seine alte Art zu leben. Und das hat ihn nicht glücklich werden lassen. Er aber sprach, da war ein junger Mann, der sagt, was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? Was muss ich tun, damit ich gut bei Gott dastehe? Und dann sagt Jesus, du kennst doch die Gebote, du kennst doch das Wort. Und dann sagt er, dies alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz in den Himmeln haben und komm, folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Und dann sagt Jesus, als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Wie schwer. Versteh, dieser junge Mann, er war reich, er hatte alles. Wenn du den griechischen Grundtext anschaust, das heißt, der hat nur so im Überfluss geschwommen. Sowas hat wahrscheinlich noch keiner von uns erlebt, es sei denn, du hast heimlich so viel auf deinem Konto. Aber das hat keiner erlebt. Dann war er noch voll religiös. Ich habe alle Gebote gehalten. Und Jesus sagt nicht, du Lügner, stimmt nicht. Natürlich hat er ein Gebot nicht gehalten. Du wirst den Herrn, deinen Gott lieben. Erstes Gebot, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Das ist das erste Gebot. Aber lieben wir den Herrn, unseren Gott, oder lieben wir mehr unsere Seele und unser Lebensstil, unsere Art zu leben? Unsere Art zu leben geht nicht in das Reich Gottes rein, passt nicht durch die Himmelstür. Passt nicht durch. Passt nicht durch. Jesus kam, damit wir nicht mehr uns selber leben. Und dass der alte Mensch beerdigt, begraben wird. Dass wir nicht mehr uns selber leben. So. Es ist also leichter, sagt Jesus, dass das so etwas passiert. Was ist dieser junge Mann, wenn wir uns ihn mal anschauen? Er war sehr reich. Er war religiös. Immer, ich halte es, ich tue, ich werde mich bemühen. Wie bringe ich das? Wie höre ich das bei uns manchmal? Was soll ich denn noch alles tun, damit Gott macht? Ganz einfach. Nichts mehr als einfach sterben. Sterb. Also diese fromme Frage, was muss ich denn noch tun? So nach dem Motto, ich habe alles getan. Eigentlich müsste man Gott jetzt eine watschen. Man müsste ihn von seinem Thron runterholen, in den Hintern treten und sagen, Gott, du bist schon längst dran. Nur du kriegst ihn dort nicht runter. Die Schrift, Jesus sagt etwas ganz Wichtiges, oder die Schrift sagt etwas ganz Wichtiges. Besser ist, du fällst auf den Felsen. Wenn du nicht auf den Felsen fällst und dein altes Leben beendest, dann sagt die Schrift, wird der Tag kommen, dann wird der Felsen auf dich fallen. Sagt die Schrift. Zu Gläubigen. Nicht zu. Der Felsen wird auf dich fallen und er wird dich zerschmettern. So steht es geschrieben. Steht es geschrieben. Ist nicht meine Erfindung. So, und wir müssen, was sagt Paulus? Ihr Gläubigen, wirkt aus. Luther sagt, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Wir können so unser Heil nicht schaffen. Aber Paulus sagt, die Gnade erzieht uns, die weltlichen Begierden und Lüste zu verleugnen und Gott gemäß in dieser Welt und heilig und so weiter zu leben. Und er sagt, ganz klar, wirket aus eure Rettung mit Furcht und Zittern. Du bist jetzt gerettet worden. Jetzt sorge dafür, dass du da drin bleibst. Sorge dafür, dass du in Christus bleibst. Sorge dafür, dass du mit Christus gestorben bleibst und nicht wieder dich auferweckst. Sorge dafür, dass das alte Leben vorbei ist. Wirke dein Heil aus und wirke in deinem Heil mit Furcht und Zittern, denn es kommt eines Tages der Tag der Prüfung. Und dann wird alles angeschaut. Er hatte alles gehalten. Er hielt die Gebote. Welch ein armer Mensch. Superreich, voll religiös, aber ohne Leben aus Gott. Und es sind solche heute Abend hier. Du versuchst Religion zu üben und zu leben und versuchst aber dein altes Leben zu leben. Ich will dir etwas sagen, das ist Selbstbetrug und Selbstzerstörung. Du vernichtest dich dabei selbst. Du vernichtest dich dabei selbst. Und ich bitte dich, erlaube doch dem Heiligen Geist mal und sage, Heiliger Geist, du darfst zu mir reden. Heiliger Geist, du darfst da reinleuchten. Heiliger Geist, du darfst es mir sagen. Du kannst dich hinsetzen und sagen, oh, und du kannst im Internet sitzen an deinem Computer und die Predigt und sagen, oh, dieser Herbert nervt mich jetzt heute. Das kannst du alles sagen. Aber das wird dir nicht helfen. Die richtige Antwort wäre hier und auch im Internet, wo immer jemand mir zuhört. Die richtige Sache, Heiliger Geist, leuchte bitte in mein Herz und zeige mir mal, du Gott, wie du mich siehst. Wie siehst du mich? Nicht, wie sehe ich mich mit meiner Religionsbrille, mit meiner Pfingstlerbrille, mit meiner Baptistenbrille, mit meiner FEG-Brille oder mit meiner Kirchenbrille. Gott, wie siehst du mich? Wie siehst du mich? Wie siehst du mich? Da gab es noch jemand. Maria gab ihr komplettes Leben. Ich sagte, wer liebt, gibt alles. In Johannes 12, 1 bis 5, Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Typisch, ne? Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu, und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagt aber Judas der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Wenn wir weiterlesen im Text, dann heißt es, das sagte er nicht, weil er um die Armen bekümmert war, auch nicht, dass die Gemeindekasse stimmt. Das sagte er, weil er aus der Gemeindekasse ständig Geld abzweigte und hier hat er jetzt natürlich ein Verlustgeschäft. Man hätte das Ding verkaufen können und dann hätte ich von diesen 300 noch Sarapsasa was in die eigene Tasche laufen lassen können. So steht es weiter. Das war Judas. Aber was auffällt, hier ist eine Frau. Es heißt, sie kommt zu Jesus. Wir kennen ja die andere Situation. Jesus kommt und besucht Maria und Martha. Und wir kennen diese Aussage. Da heißt es dann, dass Maria sitzt zu Füßen Jesu. Mensch, er ist zu Besuch. Jesus ist da. Und Maria sagt, diese Zeit muss ich nutzen. Diese Zeit muss ich mit Jesus verbringen. Aber Martha kommt und sagt, Herr, wieso lässt du sie da zuhören und sitzen? Ich schufte, ich diene, ich bediene hier und die Frau lässt mich alleine schaffen. Sag ihr, sie soll mir auch helfen. Jesus sagt, im Leben nicht. Ich bin froh, dass sie nicht so ist wie du. Ich bin froh, dass sie hier an meinen Füßen sitzt. Aber Martha diente. Die hatte von diesem Besuch nichts. Die hatte überhaupt nichts von diesem Besuch. Genau wie viele Leute, sagt es ja zu Weihnachten, nichts von Weihnachten haben, weil das die stressigsten und arbeitsreichsten Tage für sie sind, statt da zur Ruhe und zum Frieden zu kommen. Ostern steht vor der Tür, da sollten wir eine Zeit der Einkehr und der Ruhe haben. Aber Ostern, was werden wir wieder alles tun? Die Ostersträuche schmücken, die Eier anmalen, für die Kinder verstecken, dann die Kinder werden sich beschweren, dass der eine grün ist und ich nur ein gelbes hatte und so weiter und so fort. Also man wird wieder beschäftigt sein, natürlich muss ein ordentlicher Hasenbraten vielleicht rein und so weiter oder eine Gans oder eine Ente, da muss man auch gucken, das muss auch richtig, und Mann, du könntest auch mal helfen und nicht den ganzen Tag vor der Glotze sitzen, aber Schatz, in der Küche störe ich dich doch bloß, ich weiß, du störst überall, aber helfen kannst du trotzdem, auch wenn du störst und so weiter und dann geht das ganze Theater los und das ganze Fest ist ein wunderbar gesegnetes Stressfeld. Statt einfach mal herzugehen und sagen, Mensch, paar Kartoffeln und ich esse sie, fertig, Ende aus. Ja, du sagst, da verhungere ich. So siehst du wirklich nicht aus. Du siehst nicht nach verhungert aus. Martha, auch hier wieder, sie diente. Die hat keine Zeit für es. Aber was macht diese Maria? Stell dir mal vor, 300 Denare, das war ein Jahreseinkommen. Weil man verdiente in der Zeit damals, also der Tageslohn war ein Denar. Ein Denar. Ein Denar. Und jetzt stell dir vor, also 300, nehmen wir die Feiertage weg, Sabbate weg und noch Feiertage weg. Also sagen wir so, ein ganzes Jahresgehalt, 300 Denare. Ja, jetzt stell dir das mal vor, auf Deutsch, auf unsere Zeit bezogen, Jahresgehalt. Sag ich mal, was verdient, sagen wir mal, der Durchschnittsdeutsche, kommt da vielleicht, also ich komme da nicht dran, aber man meinte so 2000, Herbert, wäre angemessen. Kann man das so sagen, Durchschnittsdeutsche vielleicht 2000? Ich spreche nicht jetzt von Hartz IV und all diese Dinge. Aber sagen wir mal, sollen wir uns mal einigen auf 2000 Monatsgehalt? Ja, alle, die mehr haben, brauchen Sie nicht melden. Also 2000 Monatsgehalt. 2000 mal 12, wie viel ist denn das? 24.000. Das heißt, dieses Parfüm hat nach unserem, wenn wir 2000 Monatsgehalt nehmen, einen Wert von 24.000 Euro. 24.000 Euro. Diese Frau, diese Maria, was war denn mit ihr? Warum macht die so einen Unsinn? Die Geschichte zeigt uns, sie war von Dämonen besessen. Sie war gequält in ihrer Sünde. Und dann kam Jesus. Dann befreite er sie von Dämonen. Dann befreite er sie aus der Grube. Wie sagt der David, vergiss nicht meine Seele, was er dir Gutes getan hat, der dich aus der Grube geholt hat. Der dich von deinen Krankheiten heilt. So manche unter uns haben Heilung erlebt durch Jesus Christus, unseren Herrn und Arzt, die ihr hier seid und die auch im Internet mir zuhört. Aber denkst du daran? Hast du schon mal Dankeschön gesagt für das, was er getan hat? Was macht denn diese Frau? Sie liebte ihren Jesus. Und sie sagt, für meinen Jesus gebe ich alles. Die hat sich ein Parfüm, wahrscheinlich jeden Monat, vielleicht irgendwie ein paar Cent gespart. Eines Tages werde ich mir dieses luxuriöse Parfüm holen, das nur die Königinnen tragen. Nur diese, das werde ich mir holen. Und ich werde sparen. Und sie spart, und sie spart, und sie spart. Und jetzt ist das Parfüm da. Sie hat 24.000 Euro. Sie sagt, ich kann es kaufen. 23.999 habe ich es im Angebot gesehen. Und sie kauft es. 24.000 Euro. Und sie sagt, dieses Öl, das wird den Rest meines Lebens halten. Da werde ich an meinem Geburtstag, werde ich vielleicht was drauf tun. Da werde ich an besonderen Tagen etwas drauf tun. Aber dann kommt dieser Jesus ins Haus. Da kommt dieser Jesus. Und sie sagt, diesem Mann verdanke ich mein Leben. Diesem Mann verdanke ich, dass ich frei bin von Dämonen. Diesem Mann verdanke ich, dass ich meine Sünden endlich los bin. Ich verdanke ihm alles. Wie soll ich dir danken, Herr? Und dann fiel er ein. Mein Leben habe ich dir schon gegeben, aber es muss mehr Ausdruck haben. Ich muss sagen, wie sehr ich meinen Jesus liebe. Und sie rennt in ihr Zimmer. Sie holt dieses Fläschchen, 24.000 Euro Parfüm. Und sie macht es auf. Und sie salbt Jesus. Und sie salbt ihn. Sie schüttet das ganze Fläschchen aus. 24.000 Euro, weil sie sagt, das ist der Mann, der mich befreit hat. Das ist der Mann, der mich liebt. Hallo. Und ich spreche auch mal zu euch Hartz-IV-Empfängern, auch die im Internet seid. Ihr feilscht um jeden Euro. Sei doch froh, dass du, ich bin kein Hartz-IV-Fan. Muss ich sagen, ich fände das nicht als die bessere Lösung. Aber ich glaube, das Hartz-IV-Geld zu bekommen, ist immer noch eine gute Sache, bevor du am Bahnhof mit dem Hut sitzen musst. Und du kannst dankbar sein. Du kannst dich freuen. Ich sage nicht, dass das große Bocksprünge sind. Aber wann dann kommt Gott und sagt, du, von deinem Hartz-IV, gib doch mal den Zehnten. 40 Euro will er jetzt von mir haben. Du könntest doch gar nichts haben. Du könntest ja auch gar nichts haben. Geiz, wo ist denn dein Herz? Gott sagt, gib 40 und du sagst, das ist mir mein Dankeschön nicht wert. Ja, du hast mich von Dämonen befreit, in Ordnung, Jesus. Du hast mich geheilt, ja, in Ordnung, Jesus. Ja, meine Sünden hast du auch abgewaschen und wenn ich wieder sündige, kann ich auch wiederkommen. Ich weiß, der Herbert hat neulich gesagt, manche Christen sind so, die Typen, die sind dauernd in der Waschmaschine, in der himmlischen und werden nur noch im Reinigungsprogramm drin. Ich weiß, ich bin auch so ein Typ. Ist das Dankbarkeit? Die Waschmaschine müsste dich auskotzen. Die musste sagen, diesen Gestank kann ich nicht mehr ertragen. Dieser Gestank muss raus. Du verpestest meine ganze Trommel. Die Waschmaschine müsste dich auskotzen. Das müsste geschehen. Diese Frau sagt, das ist mir ein Dankeschön für Jesus. Ich denke jetzt schon mal, wir Männer, wenn wir dann kommen und einen Strauß Rosen für die Frau holen, dann gucken wir, ja, Rosen sind schon nicht so billig. Aber was ist es mir wert? Was ist es mir wert? Ja, ich weiß, da gibt's auch diese Theorie, man sagt, ich habe meiner Frau Rosen in den Garten gepflanzt, dann kann sie sich die immer selbst abschneiden, je nach Bedarf. Ist natürlich auch eine Variante. Ja, Jesus, du hast mich ja erlöst, ist ja schon in Ordnung, aber wenn du willst, kannst du ja mal bei mir vorbeischauen. Aber ansonsten, wenn du keinen Bock hast, lass es, wir sehen uns ja im Himmel. Wirklich? 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 Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in das Himmelreich kommen. Nicht alle. Und das müssen wir uns wirklich mal merken. Das müssen wir uns mal untersuchen, auf uns wirken lassen. 300 Denare, sie gab alles. Aber wer liebt, gibt alles, der gibt auch seine Beziehungen auf. Du lebst in einer falschen Beziehung, du lebst vielleicht im Ehebruch, du lebst vielleicht in Unmoral, du lebst unverheiratet mit jemand, unverheiratet in sexueller Beziehung. Das musst du in Ordnung bringen. Wie willst du vor Gott bestehen? Vielleicht sieht dein Leben deshalb so desaströs aus, wie es aussieht, so kaputt. Vielleicht ist deshalb alles so kaputt. Ich würde sogar sicher, weil die Bibel sagt, die Sünde ist der Leute Verderben. Du kannst nicht sagen, oh Jesus, heile mich, ja, er heilt dich. Aber wenn du die Sünde nicht lässt, bist du danach gleich wieder krank. 1. Mose 22, 1, 2, und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer. Ist doch cool, ne? Du bist da so, Halleluja, Happy Worship. Und auf einmal hörst du, Herbert, Herbert, ja, ich bin's, der Herr. Oh, Majestät, der Herr spricht zu mir. Er spricht zu mir. Ich habe seine Stimme gehört. Ja, Herr, was ist? Gib dein altes, stinkiges Scheißleben auf. Weiche Satan. Dann auf einmal ist es Satan. Wir erklären, wann eine Stimme Stimme Gottes ist. Und wenn das eben an unser Fleisch geht, an unser Leben geht, dann ist es auf einmal der Teufel. Und glaub mir, den Teufel, ich sag mal jetzt, ach, der ist nicht der arme Teufel, aber den Teufel hast du schon so oft verprügelt. Und wirklich, er war es nicht. Er war nicht schuld. Er hat auch gar nicht zu dir gesprochen. Gott hat gesagt, so kommst du mir nicht rein. So kommst du mir nicht weiter mit deinen Lumpen. So lasse ich dich nicht durch. Da hat mein lieber Pastor Herbert, den ich sehr schätze und liebe, in dieser Stunde zumindest, damals liebte ich ihn. Wir sind erlöst und egal was geschieht, der Herr wird dich niemals verlassen noch von dir weichen. Richtig. Aber du und ich, wir können ihn verlassen und versäumen. Was heißt denn versäumen? Verpassen. Verpassen. Wir können ihn verpassen. Wir können ihn verpassen. Wir können ihn wirklich verpassen. Und Abraham, er gab, sagt, okay, ich gebe. Gott, wer liebt, gibt alles. Johannes 3, Vers 16, sind sie so sehr, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, eigentlich einzig gezeugten Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott gab sein einziges und liebstes. Er gab sein einziges und liebstes. Was sagt Jesus jetzt? Das sind ja jetzt Altes Testament, das war der Abraham, das ist Gott im Himmel, klar, sind ganz, da haben wir auch einen gewissen Abstand zu. Richtig, der Abraham, unser Vater des Glaubens, in seinen Fußstapfen gehen wir. Gehen wir in seinen Fußstapfen? Geben wir wirklich alles? Geben wir denn alles? Wenn du sagst, dass du in den Fußstapfen Abrahams gehst und du gibst nicht alles, dann bist du ein Lügner. Dann bist du ganz einfach ein Lügner. Dann stimmt das nicht. Wenn ich sage, ich wandle in den Fußstapfen des Glaubens Abrahams, wie das Neue Testament sagt, dass wir in dem Glauben Abrahams laufen, aber ich laufe nicht darin, dann bin ich ein Lügner. Dann ist es nicht die Wahrheit. Stimmt es nicht. Einfach nicht wahr. Glatt gelogen. Was sagt Jesus über Beziehungen? Matthäus 10, 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt, das Wort liebt ist hier nicht Agape, sondern Philio. Wer mit Vater oder Mutter gut Freund sein heißt, das lieben, liebhaben, gern haben, als mich. Wer lieber mit seinem Vater oder seiner Mutter gut Freund ist, die Beziehung zu Vater und Mutter mir vorzieht, ist meiner nicht würdig. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt, Filio wieder, sie vorzieht. Wenn deine Kinder dir wichtiger sind als Gott, dann hast du eine Priorität verschoben. Und dann hast du ganz bestimmt bei Cleansing nicht aufgepasst. Und das ist das Problem in deiner Familie. Das Problem in deiner Familie, weil du hast die Prioritäten nicht geordnet, du hast deine Kinder nicht geheiligt. Und weil du es nicht getan hast, wirkt bei dir Cleansing nicht. Es wird auch nicht wirken. Du musst gewisse Schritte tun. Du sagst, ja, überleben. Ja, wenn du deine Gottlosigkeit nicht gibst, wenn du dein weltliches Treiben nicht aufgibst, glaube mir, wenn du lebst, wie diese Welt lebst und überall mitziehst und überall mitdackelst, glaube mir, dann ist das, ziehst du diese Freundschaft der Freundschaft Jesu vor. Und Jesus sagt, der ist meiner nicht würdig. Das würdig heißt Axios, würdig, wert, passend, entsprechend, angemessen. Jesus sagt, wenn du das mehr liebst als mich, dann passt du nicht zu mir. Du passt nicht zu mir. Und deshalb fühlst du dich immer so beschissen. Deshalb fühlst du dich bedrückt. Deshalb fühlst du dich am Boden. Du fühlst dich unten. Warum? Weil du weißt, so wie ich lebe, das passt nicht zu meinem Jesus. Es passt nicht. Und du kannst es schön reden. Und du kannst es wunderbar reden. Und dann kannst du auch wieder einen Eimer des Blutes Jesu nehmen, wie manche kübelweise kippe ich das Blut Jesu über mich. Das ist ein frommes Wunschdenken. Denn er kommt nicht. Jesus kommt nicht, um deine Jauche zuzudecken, damit wir sie weiter behalten können. Da kommt er nicht für. Er kommt, wenn wir bekennen. Wer seine Sünde bekennt und lässt, der empfängt Barmherzigkeit. Wer sie bekennt und nicht lässt, empfängt keine Barmherzigkeit. Du gehst mit derselben Sünde wieder raus. Wer Sünde bekennt und lässt, erfährt Barmherzigkeit. Wer Vater oder Mutter mehr liebt, wer noch Freund dieser Welt sein will, 1. Johannes, erweist sich, nee, Jakobus, glaube ich, wie auch immer, wer Freund dieser Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Du kannst es drehen und wenden, wie es will. Gott hat es uns gesagt, nicht weil er uns zwiebacken will und zwicken will und drängeln will. Nein, er weiß, das bringt dir Tod, mit der Welt zu leben. Zu leben, wie diese Welt lebt, bringt dir den Tod. Und deshalb sagt er, wenn du, obwohl ich dir erkläre, das ist eklig, so ein Lebensstil, und du gehst und sagst, ich will doch so leben, so will ich leben, so will ich leben, so will ich leben, dann sagt Gott, dann passt du nicht zu mir. Wir können nicht zusammengehen. Du bist mein Feind geworden. Wer der Freund dieser Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Und eins ist sicher, wie sehr wir es auch beteuern, du liebst Gott nicht. Jesus sagt, wer die Welt liebt, 1. Johannesbrief, in dem ist bestimmt nicht die Liebe des Vaters. Nicht. Du sagst, oh, mir ist auch die Liebe Gottes. Lüge, es stimmt nicht. Es ist gelogen. Wenn ich nicht mit Gott lebe und wenn ich diese Welt mehr liebe als Gott, das Weltsystem mehr liebe als Gott und ich sage, ich liebe Gott, dann ist Herbert Erika ein Lügner. Es ist gelogen. Entweder werde ich Gott lieben oder diese Welt. Es ist gelogen. Es ist glatt gelogen. Verstehst du? Es ist gelogen. Wir reden uns da was schön. Dann können wir am Karnevalsverein beitreten und sagen, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Nein, 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 nein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt, Sohn oder Tochter, Beziehungen zu den Ungläubigen mehr liebt. Wisst ihr, was mir auffällt bei Menschen, die mit Ungläubigen zusammenleben? Wenn sie mit Gläubigen sprechen, sie beschweren sich niemals, wie schlimm diese Ungläubigen sind. Aber sie beschweren sich ständig, wie schlimm diese Gläubigen sind, weil die Gläubigen sagen, du kannst so nicht leben und deshalb sind wir Gläubige schlimm. Ständig. Hey, bedrängt. Und ihr sagt, ich lebe gottlos, ich lebe nicht heilig. Ja, das sagen die anderen mir nicht, ja klar. Weil wenn du mit ihnen ziehst, leben sie genauso gottlos wie du auch. Kannst du mich nachher fragen. Schreib's dir auf. So, es ist also wichtig, dass wir hier klare Position beziehen. Gehen wir einen Schritt weiter. Johannes 12, 25. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Überschrift, wer liebt, gibt alles. Seine kompletten Wünsche, Pläne, Ziele. Singen wir das nicht? All for Jesus? Alles nur für Jesus, Pläne, Hoffnungen und so weiter, übergebe ich in deine Hand, du bestimmst jetzt, Herr. Ist das denn die Wahrheit? Ich glaube, wenn wir uns mal untersuchen, dass wir bisher eine ganze Zeit in diesem Lied immer nur gelogen haben. Wenn wir in diesem Lied, das ist ein Gebet, wir sagen, übergebe ich dir in deine Hand. Und wir sind noch nicht aus der Gemeinde draußen und haben es schon wieder in unserer Hand und leben wieder vor. Sind wir dann wahrhaftig? Ehrlich, sind wir dann wahrhaftig? Würdest du sagen, wie frage ich mal, wenn man sowas tut, ist man dann wahrhaftig? Was meint ihr? Nein, man ist ein Lügner. Man ist ganz einfach ein Lügner. Und die Bibel sagt, Lügner werden nicht in das Himmelreich kommen. Sie kommen dort nicht rein. Kommen nicht rein. Jesus gesagt. So, jetzt schauen wir uns einmal, wer sein Leben, seine Psyche, Verstand, Wille, Gefühl liebt. Da haben wir doch Philio wieder. Gut Freund sein, lieben. Wer mehr Bock hat auf die Lust seiner Seele, ach, ich fühle mich aber nicht so. Ich fühle mich jetzt so nicht, dass ich da irgendwie was mitmachen sollte. Ich fühle mich nicht so. Das heißt, du bist gut Freund mit deiner Seele. Ich will aber jetzt nicht so mein Leben kreuzigen und mit Christus gestorben sein. Dann bist du gut Freund mit deiner Seele. Wer seine Psyche liebt, verliert Apollyme, richtet zugrunde es oder sie. Wer seine Seele, wer auf seine Seele eingeht und auf den Bock oder Nullbock seiner Seele lebt und folgt, Gott sagt, der richtet sich zugrunde. Deshalb geht es dir schlecht. Weil du der eigene Mörder deiner Seele bist. Der eigene Mörder. Wir sind auf diese Art der Mörder unserer Seele. Ich habe jetzt keine Lust, dir zu vergeben. Du Biest. Ja, die Folterknechte werden kommen. Aber der Herr wird mich schon wieder rausholen. Denkst du? Erst wenn du vergibst. Und vielleicht wirst du so verbittert und verhärtet unter den Folterknechten, dass du sagst, ich brauche keinen Jesus mehr. Auch das kann passieren. Ich habe keinen Bock, dir Gutes zu tun. Alles, was wohllautet, ist was Liebliches, was Schönes. Darüber denket nach. Wenn ich die sehe, habe ich schon keinen Bock, über Liebliches und Schönes nachzudenken. Stinkbeutel. Kein Bock. Aber ich liebe dich, Herr. Halleluja. Schaff mir nur den Stinkbeutel aus deinen Augen, Herr. Aber dich, oh, Halleluja, dich liebe ich, Herr. Und Gott sei Dank habe ich dich. Hauptsache, ich habe dich, Herr. Ja, wir können das auch mit dem Pfingstjubel singen. Ich habe dich die Bande rissen, in die mich einst die Sünde trieb. Ach, diese Bande sind zerrissen? Alle Pfingstler, die mir im Internet zuhören oder auch die ihr hier seid und sagt, hier, ich bin so ein Pfingstler, sind die Bande denn wirklich zerrissen zu deinem alten Leben oder nicht? Wenn die nicht zerrissen sind, dann bist du dabei, deine Seele zugrunde zu richten. Du bringst dich gerade um. Du bist Selbstmörder. Der Selbstmörder deiner Seele. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, seine Seele, seine Psyche, hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Phylasso, bewachen, bewahren, behüten. Deshalb sagt die Bibel, behüte, Sprüche 4,22, behüte, bewache dein Herz, mehr als alles, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Aber wenn du nicht dein Herz bewahrst, kommt Tod in dein Leben. Und wer Leben, Tod. Wer sein gut Freund sein will, mit seinem Gefühl, mit meinem Willen, und darauf habe ich jetzt Bock und darauf habe ich nicht Bock, du richtest dich gerade zugrunde. Wer liebt, gibt alles. Lukas 7,47, deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Da sind wir wieder bei der Maria. Die gibt 24.000 Euro für eine Ölung der Füße. Und Jesus sagt, lass sie das mal tun. Aufregung. Verstehst du, dass man sich aufregt, wenn jemand so ein teures Parfüm nimmt und dann geht, dann schmiert man die Füße von Jesus ein und dann die Tränen laufen und mit der Haare wischt man es noch. Es ist Verschwendung. Da könnten wir doch schon fast ein Jahr die Miete für die Gemeinde bezahlen. Jesus sagt, es ist gut, was sie macht. Ich habe euch so oft gesagt, dass mein Tod kommt, dass und meine Beerdigung kommt. Aber niemand von euch kümmert sich darum. Sie aber salbt mich schon im Voraus für mein Begräbnis, sagt er. Sie salbt mich im Voraus für mein Begräbnis. Diese Frau war in ihrem Tun und Handeln weiter als damals Petrus und die anderen Genossen. Sie salbt mich schon. Ich werde sterben. Scheint keiner zu glauben. Scheint keinen zu interessieren. Aber diese Frau, Jesus sagt, lass sie. Arme habt ihr immer bei euch. Hier geht es nicht darum, lass uns Parfums kaufen und in den Gemeindesaal ausschütten. Es geht um die Haltung des Herzens. Was ist mir mein Glaube wert? Was ist mir mein Leben wert? Was ist mir mein Bruder, meine Schwester wert? Was sind sie mir wert? Wer liebt, gibt alles. Wer will unbedingt eine göttliche Natur haben, habe ich geschrieben in 2. Petrus 1, 3 bis 4. Da heißt es, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Steht da hat? Bei euch auch. Hat. Warum? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Durch die er uns die kostbarsten und größten Verheißungen geschenkt hat. Zu welchem Zweck? Damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Haben wir vergessen, was er an uns getan hat? Haben wir vergessen, wie viele Sünden uns vergeben worden sind? Haben wir das alles vergessen? Lieben wir deshalb so wenig? Ist Jesus uns deshalb so wenig wert? Und unsere Seele sitzt auf dem Thron und unsere ganze Diesseitigkeit sitzt auf dem Thron? Das heißt weiter in 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 5 bis 9. Eben deshalb, warum? Seine göttliche Natur hat uns alles gegeben, seine göttliche Kraft hat uns alles, was zum Leben und seinem Leben mit Gott nötig ist, geschenkt. Und er sagt, und durch die er uns die kostbarsten und größten Verheißungen geschenkt hat, da wir haben erkannt, die gehören uns. Damit ihr durch sie Teilhaber der Natur, göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Deine Seele, meine Seele, unsere Seele hat früher in dieser Welt gelebt, nach den Begierden dieser Welt. Sie ist daran gewöhnt. Deshalb musst du sterben, weil diese Begierde hat dich früher zugrunde gerichtet. Es steht ja hier, die ihr dem Verderben entronnen seid. Wir sind dem Verderben entronnen, kamen zu Jesus und haben all das verlassen, was uns zunichte machte, zugrunde richtete, kaputt machte. Und dann sind wir bei Jesus. Und dann sind wir, um es mal so sagen, wie es Paulus sagt, wenn wir dann üppig, übermütig in Christus werden, vergessen wir, was er getan hat. Und Paulus sagt, auch diese Witwen, die jetzt da meinen, sie könnten über die Stränge schlagen, weist sie mal zurecht, dass sie wieder ein ordentliches Leben führen. Ja, aber das muss ich mir doch nicht sagen lassen. Richtig, du kannst auch gottlos leben, dich zugrunde richten, kaputt gehen. Ganz einfach. Wir haben immer diese Wahl. Aber hier, er hat uns das geschenkt, die wir dem Verderben entronnen sind, das durch die Begierde in der Welt ist. Eben deshalb, Verse 5 bis 9, wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, die der Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Du sagst, Mensch, Herbert, was bedeutet das um Gottes Willen, alles, was du da jetzt gelesen hast, in der Tugend und in der Erkenntnis und in der Enthaltsamkeit und in dem Ausharren, was bedeutet das? Interessiert das wirklich jemanden? Dann forsch es zu Hause in deiner Bibel nach. Wenn du es nicht nachforschst, hast du mich gerade belogen, weil dann interessiert es dich nicht. Wenn es dich interessiert, forsche es zu Hause nach. Aber wir sind bequem. Wir warten, bis der Herbert vielleicht doch wieder auch aus dem Griechischen noch ein bisschen was rauspflückt und aus dem Hebräischen, da hat er ja Freunde, da können wir auch noch picken. Und du wartest Sonntag für Sonntag. Taubenfütterung. Schaffütterung. Noch ein Häppchen. Noch ein Häppchen. Oh, oh. Noch ein Häppchen. Und wir futtern. Also heute gibt es ja schon wieder Mais. Letztes Mal war es schon Mais. Hat er denn nicht gearbeitet in dieser Woche, der Herbert? Forschet in der Schrift, wenn ihr meint, dass ihr das ewige Leben darin findet und habt. Forsch es. Wenn es dich interessiert, diese Woche. Nächste Woche kommt ihr her, wenn ich von allen eine Auslegung über diesen Text haben. Weil es interessiert euch ja. Ihr habt die Studienbibel mit Sprachschlüssel, mit allem drum und dran. Ihr könnt das alles selber herausfinden. Es sei denn, du bist faul und träge. Aber hier, in der Ruhe, dann hau ich weiter. Jetzt, das fand ich aber sehr interessant. Deshalb habe ich das andere nur vorgezogen. Verse 3 bis 9, also bis 9 jetzt noch weiter. Was hatten wir davor? Bis 7. 8 und 9 jetzt. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen Sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein, bei dem es vorhanden ist. Also dann ist es doch wirklich wichtig, dass wir schauen, dass diese Dinge bei uns vorhanden sein müssen. Weil es heißt, wenn dieses bei uns vorhanden ist, werden wir nicht träge sein und nicht fruchtleer sein. Ja, du sagst, ich bin aber träge und ich bin fruchtleer, richtig, weil das bei dir nicht vorhanden ist. Die logische Konsequenz daraus, oder? Und dann heißt es weiter, Vers 9, denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, Der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Bei wem das nicht vorhanden ist, alles, was wir gerade gelesen haben, der ist blind. Du liebst nicht deinen Bruder, du kritisierst. Wie kann der sowas sagen? Wie kann der sowas sagen? Ja, du bist beleidigt und gekränkt. Bruderliebe, das ist keine Bruderliebe. Dann weißt du, wenn du so rumkritisierst und rumstänkerst, dass du blind bist, kurzsichtig und vergessen hast, dass dir deine eigenen Sünden abgewaschen wurden. Sagt mein Text. Steht es bei euch auch so? So. Wer liebt, gibt alles. Er gibt sein Leben in die Beziehung. Die Ruth aber sagte, als diese Moab, Naomi, sagte, Naomi sagte, hier, geh jetzt, verlass mich. Ihr wisst, die Jungs waren gestorben, die Männer waren gestorben und jetzt waren auf einmal diese beiden Frauen Witwen. Und sie dringt in sie, bleibt hier. Die eine bleibt auch im Moab, aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wo du hingehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ist dieses in unseren Herzen so tief verankert? Oder ist schon eine Korrektur deines Hauszerleiters, Pastors oder eines Bruders oder Schwesters, bewirkt das schon in dir, also das ist ja, glaube ich, nicht mehr meine Gemeinde. Also da finde ich mich jetzt auch nicht mehr so wohl. Also im Hauskreis, ich will eigentlich gemütlich sein, aber im Hauskreis, dass man mir noch sagt, da liege ich falsch, da müsste ich was ändern. Also das ist ja wirklich, also nee, dein Volk ist nicht mehr mein Volk, aber dein Gott, den habe ich noch. Glaubst du, mein Gott bleibt nämlich bei mir. Der bleibt bei mir. Dring nicht in mich. Wir haben den ja nur als Trauspruch immer, diesen Vers, da wird er in den Traupredigten eingebaut. Aber hier, wo du hingehst, da will ich hingehen. Das heißt, zu deinem Bruder und Schwester, Bruder, Schwester, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wir wollen zusammengehen, wir sind ein Leib, wir sind Gottes Haus, wir sind Gottes Gebäude. Verstehst du, wie schwierig das ist, wenn Menschen mit Gott in der Gemeinde leben wollen, Beziehung leben wollen, sich kennenlernen wollen, austauschen wollen, miteinander leben wollen, aber da ist ständig jemand, der zieht und sagt, mich zieht's aber auch nach den Begierden, die mich vorher verdorben haben, die mich zugrunde gerichtet haben, mich zieht. Weißt du, das zerrt an einer Gemeinde. Dein gottloses Leben zerrt an dem Leben der Gemeinde. Und deshalb glaube ich, dass Gott auch mal einen Punkt setzt, wo er sagt, jetzt muss ich an meinem Haus mal ein bisschen Gericht Scheidung machen. Wir müssen diese Dinge angucken. Mein Volk, also er gibt sein Leben. Nehmen wir nochmal hier, wenn ihr zusammenkommt. Was ist denn, wenn wir zusammenkommen? Du kommst in deine Hauszelle. Ich will dich fragen, mein lieber Bruder, aber wir lesen es erstmal. Wenn wir also zusammenkommen, sagt Paulo, wie ist es nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung und alles geschehe zur Erbauung. Ich möchte dich heute Abend fragen, kommst du in deine Hauszelle und sagst, Brüder, Schwestern, in dieser Woche habe ich das und das mit Jesus erlebt. Ich habe ein Wort, das ist mir so wichtig geworden in dieser Woche. Und wisst ihr, ich habe auch zu Gott gesprochen, er hat mir ein Wort gegeben. Und Gott sagt auch, er will heute in den Gaben des Geistes dienen, er will in Sprachenrede und Auslegung dienen. Ich frage dich, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wann hast du das in die Gemeinde reingebracht und wann hast du das in deine Hauszelle reingebracht? Hast du dich in der Woche vorbereitet? Ich als junger Christ, ich muss mich jetzt halt mal wieder dahinstellen. Als junger Christ habe ich zu Hause gebetet. Ich war nicht fehlerlos. Ich habe viele Fehler gehabt. Aber ich sage, Gott, ich will dir dienen. Und ich sage, Gott, ich will, dass du in der Gemeinde durch mich redest. Ich will in Geistesgaben dienen. Ich will in Prophetie dienen. Ich will in Auslegung dienen. Ich will in Sprachenreden dienen. Und weißt du, was kam? Ich diente in Sprachenreden. Ich diente in Auslegung, in Wort der Erkenntnis, in Wort der Weisheit. Und diese Dinge kommen. Versteh mal, wenn ihr zusammenkommt, versteh mal, wann hast du das letzte Mal oder hast du jemals ein auferbauendes Wort in deine Hauszelle gebracht? Wann hast du das letzte Mal ein aufbauendes Wort in deine Gemeinde gebracht? Oder waren die Worte bisher nur, also heute war das ein bisschen lang oder wie immer, oder heute war er aber ein bisschen streng und jetzt war er nicht so streng, also wenn er weiter so streng ist, dann kann ich mir das nicht anhören, blablabla. Wann ist das aufbauend? Das ist stinkig. Das ist eklig. Das ist kotzig. Verstehst du? Wann hast du gekommen, Geschwister? Ich muss es weitergeben. Gott hat zu mir gesprochen diese Woche. Das Wort ist mir so lebendig, als ich die Bibel las. Das hat mich gefangen genommen. Das hat mich auferbaut. Das hat mich gestärkt. Wann bist du in die Hauszelle gekommen? Ich habe es gestern gesagt in Michelstadt. Und ich sage es hier auch, auch wenn ihr mich kreuzigt und steinigen wollt. Ich sage es bewusst. Wenn du nicht in deiner Hauszelle Psalm, Lehre, Offenbarung, Sprachenrede, Auslegung oder einfach was Aufbauendes mit reinbringst, hast du nicht das Recht, überhaupt deinen Mund aufzumachen. Darf ich das so sagen? Man hat die Hauszelle und die Gemeinde ist doch kein Kotzeimer. Ich komme immer nur, mein Mann war schlecht, meine Frau war schlecht, meine Kinder waren blöd, meine Eltern waren blöd, der Pastor war blöd, Hauszelle ist blöd. Hey, natürlich kriegst du eine Hauszelle auch voll, nur voll Kotze. Aber die Hauszelle ist doch kein Flugzeug, wo der Kotzbeutel am Sitz direkt mitgeliefert wird. Hallo. Und ich sage es, wenn wir nicht aufbauende Worte mitbringen, wir haben null Recht, irgendeine Kritik zu bringen. Wir können froh sein, dass Gott uns die Zunge nicht schnappt und sie da querlegt, damit wir mal ein paar Monate schweigen. Vielleicht müsst ihr es mal tun, wie ein Zacharias, dich taub mal, stumm machen, dass du nicht mehr redest. Weil durch deine Worte so viel, darf ich das mal wieder sagen, fäkalienmäßig, weil so viel Scheiße rausgekommen ist. Das kannst du drauf lassen. Das baut nicht auf. Wenn du in deine Hauszelle sagst, bringe mit was Gutes. Natürlich bringen wir auch Nöte und sagen, du, lass uns, ich habe dieses Problem, könnt ihr beten. Aber immer dasselbe, nur weil du dein Leben nicht änderst. Die Probleme in deinem Leben hast du doch, weil du nicht sterben willst. Du hast die Probleme in deinem Leben, weil du ganz einfach diesen alten Schweinehund weiter auf deine Reise nehmen möchtest. Deshalb ist das. Bring ihn um. Lass ihn sterben. Es muss Schluss sein. Und dann bring auferbauende Worte. Lehre bringe rein. Ein Vers, der dir wichtig geworden ist. Verstehst du? Ich werde hier nachher rausgehen. Aber da werde ich schon nach Hause gehen. Ich habe mich ziemlich ausgeschüttet heute Abend. Du sagst, kann man wohl sagen. Ich habe mich ziemlich ausgeschüttet, aber ich werde rausgehen. Gott, du hast ein Wort für mich. Etwas, was mir gut tut. Oder etwas, was ich durch die Woche mitnehmen kann. Und wahrscheinlich bin ich noch nicht mal bis zum Auto, aber vielleicht ist es auch morgen früh, wenn ich aufwache. Auf einmal wird mich ein Wort lieblich anlachen. Und dann werde ich anfangen, es wieder in die Woche zu nehmen. Und dann genieße ich das, dann esse ich das, dann kaue ich das. Dann sage ich, oh wie schön. Oh wie schön, das Wort zu haben. Oh wie schön, in dem Wort zu sein. Und der Heilige Geist spricht zu dir und das baut dich auf. Und was kannst du machen? Am Dienstag, für Dienstag, oh, da habe ich schon wieder so was Schönes für hier in meinem Herzen. Und ich lade euch ein am Dienstag zum Gebetsgottesdienst. Du, das wird ganz toll werden. Du wirst eine neue Erfahrung machen, glaube ich. Eine neue Erfahrung. Aber das ist so, bewegt mich und das wird schön werden, wenn du darauf eingehst natürlich. Du kannst das natürlich auch wie bei Clancing und bei allem meinen, naja, da höre ich mir mal an, naja, bei mir wird das wohl nicht so funktionieren, bei mir läuft das alles nicht so richtig, aber gut, aber das ist ja für den Herbert, dafür ist ja der Pastor, bei dem muss es ja laufen. Nein, es wirkt für jeden. Es wirkt für jeden. Glaubst du das? Gottes Wort wirkt für jeden. Wenn du sagst, bei mir wirkt das nicht, dann machst du Gott zum Lügner. Dann sagst du, Gott, du bist ein Lügenmolch. Du sagst, Gott, du gehörst in die Hölle, du Betrüger. Wenn du sagst, Gottes Wort funktioniert in unserem Leben nicht, dann sagst du, dass Gott der größte Betrüger im Universum ist. Aber sein Wort stimmt. Es wird nicht leer zurückkommen. Er wird tun, was er gesagt hatte. Und er kommt auch und er wird auch Gericht üben, wenn es sein muss. Er tut, was er sagt. Glaube mir, er tut, was er sagt. Es kommt nicht zurück leer. Wer liebt, gibt alles, er liebt, lebt und gibt sein Leben für die Schwestern und Brüder. 1. Johannes 3,16, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder und Schwestern das Leben hinzugeben. Das ist unsere Schuldigkeit. Du bist schuldig, dein Leben zu geben. Ja, sie drangsalieren dich. Ja, da ärgert dich vielleicht einer. Ja, da kränkt dich einer. Trotzdem, wir geben unser Leben hin. Du hast Jesus doch so furchtbar gepiesert. Du und ich, wir haben Gott, den Vater im Himmel, so grauenvoll gequält und er kümmert sich immer noch um uns. Willst du dann nicht mal davon lernen und dich auch um die kümmern und die lieb haben, die dich ärgern und nerven? Wer liebt, verzichtet auf sein sogenanntes Recht. 1. Korinther 13, 4-6. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut sich nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Dieses Wort, sie lässt sich nicht erbittern. Da habe ich eine Predigt gelesen von Billy Graham. Das war 1977 so ungefähr. Über die Liebe. Er hat eine Predigt über die Liebe gehalten. Und dann sagt er, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Wenn man bei jedem Wort aufpassen muss, das man zu dir sagt. Wenn du angepiekst und gekränkt bist, bei jedem Wort, das man zu dir sagt. Dann sagt Billy Graham in dieser Predigt, hast du von der Liebe Gottes überhaupt keine Ahnung. Du weißt nicht, wovon ich rede. Denn jemand, der angepiekst wird und beleidigt immer ist und gekränkt ist, wenn man ihm was sagt oder korrigiert, hat keine Ahnung von der Liebe Gottes. Du lebst außerhalb. Du lebst außerhalb. Du bist nicht in der Liebe Gottes. Du redest von der Liebe Gottes, aber du kennst sie nicht. Weil die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Und sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Ja, du hast mir Böses getan, aber ich rechne es dir nicht zu. Ja, du hast mich gekränkt, aber ich lass mich nicht erbittern. Ich hab dich trotzdem lieb. Und ich will nicht nur mit dem Rücken. Ich lieb dich mit einer kalten Schulter oder Rücken. Nein, wir lieben. Verstehst du? Das ist, davon spricht es. Wer liebt, gibt alles. Auch sein sogenanntes Recht, gekränkt zu sein, gibst du auf. Auch dein sogenanntes Recht, verbittert zu sein, gibst du auf. Auch dein sogenanntes Recht, jetzt kann ich auch mal böse und bockig sein, das gibst du auf, wenn du liebst. Wenn du das nicht aufgibst, hast du von Liebe null Ahnung. Du hast von Gott keine Ahnung, weil Gott ist die Liebe. Null Ahnung. Null Ahnung. Davon rede ich, davon redet die Schrift, davon redet Gott. Hast du vergessen, wo du herkommst? 2. Petrus 1, 9 zum Finale nochmal, denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, Bruderliebe hatten wir auch davor, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Bei wem das nicht ist? Gott sagt ganz einfach, du hast einen Test mal, einen Prüfstein. Findet man diese Liebe in deinem Leben, diese Auswirkung des Lieben in deinem Leben, findet man sie? Nein? Dann sagt er, dann bist du noch auf dem Blinden, bist du blind, kurzsichtig und hast vergessen, was dir vergeben wurde. Wenn du dem anderen seine Fehler zurechnest, hast du vergessen, wie schlimm deine Sünde war, sie hat Christus ans Kreuz gebracht. Wenn du jemand anders beleidigt bist, weil er dir was sagt, dann hast du vergessen, dass deine Schuld wesentlich größer war als diese Beleidigung. Und du hast vergessen, dass durch die vielen Fehler und Sünden, die wir immer wieder vielleicht auch noch begehen und Dinge, die geschehen, dass wir Gott ständig beleidigen und kränken. Aber Gott ist nicht irgendwo in der Ecke stinksauer und wartet, sondern er sagt, ich liebe dich und ich will dich zurechtbringen. Und ich will noch einmal so einen Aufruf machen, einen Appell für euch, die im Internet zuhört. Und ich sage, du musst in eine Gemeinde gehen. Du musst dorthin gehen. Da sind deine Brüder und Schwestern. Ja, ich reite dich penetrant mit diesem Satz. Ich weiß, aber du im Internet, du hörst mir öfter zu. Und Gott sagt, gehe und such dir eine Gemeinde und schließe dich dort verbindlich an. Und ich bitte dich, der du da an deinem Computer sitzt, dass du sagst, heute gebe ich mein altes Leben auf. Ich sterbe und mein Leben wird verborgen sein mit Christus in Gott. Ich bitte euch, die ihr hier seid, heute Abend, dass du sagst, ja, ich will diese Liebe, in diese Liebe hinein sie kennenlernen. Wer liebt, gibt alles. Vielleicht hast du vergessen, was dir vergeben wurde. Vielleicht hast du es vergessen. Aber du kannst heute Abend sagen, Herr, ich komme nach Hause zurück. Ich will nicht zu denen gehören, die Herr, Herr sagen, aber überhaupt dich nicht kennen. Die dich nicht kennen. Denn es steht ja geschrieben in Daniel schon, das Volk, das seinen Gott kennt, ja, erkennt. Die, die Gott erkennen, die Beziehung mit ihm leben, dass dieses Wort erkennen, Abraham erkannte seine Frau und so weiter. Er sagt, das Volk, die Menschen, die ihren Gott erkennen, die werden sich stark erweisen und handeln. Jemand, der immer rummeckert und kritisiert, hab auch mit diesen Menschen Geduld. Die immer beleidigt sind, wenn du ihnen was sagst, hab mit ihnen Geduld. Du weißt ganz einfach, sie kennen Gott nicht. Wer gekränkt und beleidigt durch die Gegend läuft, kennt Gott noch nicht. Er kennt seine Kränkungen, er kennt sein Eingeschnapptsein, das ist sein Gott. Habe Geduld und bete, dass Menschen da herauskommen und wieder klar sehen. Und sich mal wieder auch daran erinnern, Heiliger Geist, dass du hineinleuchtest in unsere Herzen und in unsere Seele. Und dass wir uns erinnern, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat, meine Seele. Er hat dich vom Tod errettet, er hat dich aus der Grube geholt. Der da all deine Sünden heilt, der all deine Krankheiten heilen. Der eigentlich heißt er, der dich aus der Grube holt und immer wieder aus der Grube holt, wenn du reinfällst. Er ist ja unser Vater. Aber das heißt nicht, ja, ich sündige, ich Vergebung und dann mache ich weiter. Das ist nicht Grube fallen, das ist in der Grube leben. Nur zwischendurch, wenn du im Gottesdienst kommst, sagst, oh, ich beug mich unter meine Schuld. Dann kommst du auf der Leiter aus der Grube hoch und sagst, oh, ich beug mich unter meine Schuld. Der Gottesdienst zu Ende, kletterst du runter und lebst die Woche wieder in der Grube. Das ist keine Buße, das ist keine Umkehr. Das ist Grubenverhalten und zwischendurch mal Luft schnuppern. Das ist keine Buße. Das ist auch keine Umkehr. Das ist Eigenwilligkeit und Leben und Gott ins Angesicht wirklich hineinschreien. Herr, komm und begegne mir neu. Ich lade dich ein, jetzt hier nach vorne zu kommen. Das Lobpreisteam, ihr könnt auf die Bühne gehen. Aber ich lade dich ein, hier nach vorne zu kommen. Sag Gott, ich demütige mich unter deine gewaltige Hand. Ich will nicht einmal von denen stehen, sagen, ich habe prophezeit, ich habe geweissagt, ich habe Dämonen ausgetrieben, Kranke geheilt. Und du sagst, tut mir leid, du bist ein Übeltäter. Du bist ein Übeltäter. Du, das ist ein Wort. Das sagt man ja gern zu den Charismatikern, aber das ist ein Wort, das ziehe ich mir immer wieder rein. Das ist ein Wort, das ich mir immer wieder als Spiegel vorhalte. Ja, weil du kannst Dämonen austreiben und total ohne Gott leben. Du kannst Kranke gesund machen und total ohne Gott leben. Du kannst sogar unter falschen Geistern sein und gewisse Erfolge erleben. Der Prüfstein, der Maßstab ist immer die Wahrheit des Wortes Gottes. Und darauf gehen wir. Was ist, steht es im Wort? Steht es nicht im Wort, dann lasse ich es, dann hat es nichts in meinem Leben zu suchen, dann werde ich mich damit nicht eins machen. So lade ich dich ein, komm hier einfach nach vorne. Und wenn du gebunden bist an Süchte, Drogen oder wie auch immer, schmeiß doch in die Sündentonne rein und sag Schluss damit. Nein, wir machen auch keinen Zettel heute, gar nichts. Dass du einfach mal zu Gott kommst. Gott, ich demütige mich unter deiner Hand. Mein Leben ist ein Schrottleben, wie ich es lebe. Gib es doch mal zu. Wir sehen es doch im Alltag. Immer wieder. Geh doch mal hier nach vorne und sage, Vater, mein Leben ist wirklich ein Schrottleben. Es ist ein Schrotthaufen. Würdest du es bitte aufbauen? Du kannst aber auch weitermachen und alle verantwortlich machen für die Situation, so wie es dir geht. Aber Gott sagt dir heute, du bist verantwortlich. Nicht er und auch nicht deine Brüder und Schwestern. Selbst wenn deine Brüder und Schwestern alle Teufel sind, kannst du als Gottesmensch leben. Kannst du als Gottesmensch leben. Wir reden uns nicht mehr raus. Amen. Wir reden uns nicht mehr raus. Wie willst du mit dem Teufel klarkommen und zurechtkommen in den Schranken weisen, wenn du mit deinen Brüdern nicht zurechtkommst und ihnen die Schuld gibst? Nein, die Bibel sagt, so wenn wir solche Haltung haben, Freundesliebe zur Welt, Menschen, das alles ist uns wichtiger. Dann richten wir unsere Seele zugrunde. Feststellung Gottes, wir richten sie zugrunde. Und ich möchte, dass du heil bist. Gott, hier bringe ich dir meinen Schrotthaufen. Hier bringe ich dir meinen Schrottcharakter. Hier bringe ich dir das alles, Gott. Und ich tue Buße. Ich wende mich heute davon ab und ich bitte dich, Herr, reinige mich und heile mich. Und der Herr wird heute Abend hier sein, in seiner großen Barmherzigkeit. Denn er ist der barmherzige Gott. Er wird kommen und er wird dich reinigen und er wird dich sauber machen und er wird dir neue Kraft geben und er wird dir neuen Mut geben und er wird auch das, was du zerstört hast in deinem Leben, wird er wieder heil machen, weil er ist immer noch der Herr, unser Arzt, der uns heilt. Amen. Ob wir es Dinge gleich spontan erleben oder nicht, spielt keine Rolle. Wenn du zu deinem Hausarzt gehst und der Hausarzt, empfängst nicht sofort das Heilungsresultat, was du dir vielleicht von deinem Hausarzt erwartest. Ist er trotzdem dein Hausarzt? Ja. Oder ist er seitdem ein Metzger? Nein, er ist immer noch ein Hausarzt. Egal, manchmal sind Dinge in unserem Leben, aber ich bin immer noch der Meinung, es liegt nicht an Gott. Da sind Dinge in unserem Leben, die nicht in die Ordnung kommen, aber ich glaube, weil wir so sehr in Unordnung sind. Und weil wir Heilung empfangen, wir weiter sündigen und wieder krank werden. Wieder Heilung empfangen, sündigen, krank werden. Heilen, kranken und so weiter. Wir sind ständig in diesem Rhythmus. Und wir laufen wie der Hamster im Käfer und sagen, wo ist denn Gott? Er ist da, aber er sagt, hör auf, deine Kurven zu drehen. Du musst ausbrechen aus deinem bisherigen Leben. Du musst ausbrechen und mit Jesus klare Schritte gehen. Und dann wirst du Heilung empfangen, in Jesu Namen. Halleluja. Vater, ich habe mein Herz ausgeschüttet. Vater, ich habe mein Herz ausgeschüttet. Und ich glaube, Vater, dass es an deinem Herzen war und ist. Herr, du hast diese Woche zu mir gesprochen. Du hast zu mir gesprochen. Und du hast gesagt, sprich zu den anderen. Herr, wir wollen keine Spielchen mehr machen. Keine Spielchen. Aber wir wollen glücklich und frei und fröhlich und tobend mit dir leben. Aber dazu brauchen wir keinen Sündenrucksack, der beschwert. Da brauchen wir nicht die Anknüpfungen an die diesseitige Welt. Das brauchen wir nicht, weil das wird uns zurückhalten. Wir können nicht glücklich und frei sein. Herr, es werden welche hier nach vorne kommen. Ich hoffe es, Vater, um ihrer selbst willen. Ich hoffe es um die Wiederherstellung ihrer Seele willen. Ich hoffe es um die Wiederherstellung ihres Leibes und ihres geistlichen Lebens willen. Ich hoffe es, Vater, dass Leute kommen. Ich hoffe es, Vater. Und dann hast du mir zugesichert, dass du diesen Menschen auch helfen wirst. Dass du heute ihnen begegnen wirst. Und dass es neu wird. Ich bete, Vater, dass wir nicht so hart sind, solche Chancen an uns vorübergehen lassen, sie verpassen. Wie wollen wir entfliehen, sagst du, wenn wir ein so großes Heil vernachlässigen, wenn wir es verpassen? Ich bete, dass niemand heute es vernachlässigt und jeder sagt, ja, ich komme, ich laufe zu dir, Gott, ich laufe zu dir, Gott, ich laufe zu dir, Gott. Hier ist mein Schrottleben, bring es wieder in Ordnung, Vater, bring es wieder in Ordnung, heile mich. Du hast mal in mir ein gutes Werk angefangen und jetzt vollende es, Vater. Ich bin hier und ich werde nicht mehr weglaufen. Ich gehe heute in diesem Gottesdienst hinein, zurück in eine Gemeinschaft mit dir, aber mit dir zusammen, in Gemeinschaft mit dir, gehe ich auch durch diese Woche. Hier bin ich, Vater, hier bin ich. Oh, Halleluja, komm, komm einfach, komm, komm. Komm. Komm.